Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn wir das sagen, wollen wir eigentlich in ziemlich ausweglosen Situationen zum Ausdruck bringen, dass eigentlich doch noch Hoffnung da ist. Das sagt man beispielsweise auch dann, wenn man in der 60. Minute 2:1 zurückliegt und 2 rote Karten bekommen hat. Meist stirbt aber die Hoffnung zuerst. Und das ist das Problem vieler Menschen. Das ist auch so ein Problem von mir, der ich eher so zu depressiven Verstimmungen neige. Da stirbt die Hoffnung ziemlich schnell. Und ein Mensch, der hofft, der lebt im Gegensatz dazu in Erwartung zukünftiger Ereignisse, die er positiv bewertet. Also wenn ich etwas hoffe, dann warte ich auf etwas, was ich als gut bewerte. Hoffnung ist also nicht nur eine Erwartung, ach, das wird mal schön, sondern es ist auch ein, wie man so sagt, eine handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Also das, von dem ich ausgehe, was in Zukunft passiert, das prägt auch mein Handeln heute und jetzt. Das Gegenteil von Hoffnung ist Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Resignation oder Depression. Hoffnung prägt Reden und Handeln aller Menschen. Ein Sportler kennt das. Wenn man keine Hoffnung mehr hat, kann man auch eigentlich sagen, Leute, kommt, lasst uns gehen, hat keinen Sinn mehr, wir brechen das Spiel ab. Machen Sportler dann auch nicht, wenn sie viel hoch zurückliegen, das ist dann ein Aspekt der Sportlichkeit. Man zieht das halt noch durch, aber man weiß, da ist nichts mehr zu gewinnen. Die Schüler der Fridays for Future Bewegung hoffen, dass eine Klimakatastrophe vielleicht noch abgewendet werden könnte, wenn sich Industrie und Gesellschaft heute schon in ihrem Verhalten ändern. Und Politiker hoffen auch. Die hoffen, dass eventuell neue technische Entwicklungen der Zukunft ein Handeln heute überflüssig machen. Die Hoffnung der Christen ist aber ganz was anderes. Die unterscheidet sich von dem, was wir sonst in der Psychologie und in der Gesellschaftskunde von Hoffnung lernen. Die Hoffnung der Christen ist etwas anderes als eine Hoffnung der Menschen auf friedvolle Zukunft in Wohlstand, Gesundheit, eine gesunde Umwelt oder gegenseitiger Toleranz. Wir kommen jetzt direkt von Ostern her und der Begriff Hoffnung ist vermutlich in jeder Osterpredigt letzten Sonntag auch gefallen, bei uns auch. Es gibt einen Unterschied zu der alltäglichen Hoffnung, wie uns die Welt begegnet. Und das wollen wir in der Predigtreihe genau betrachten. Was macht die Hoffnung der Christen auf? Die Hoffnung der Christen ist keine auf eigene Fähigkeit ausgerichtete Hoffnung. Also wenn ich mich ordentlich anstrenge, dann werde ich es schon schaffen. Also das hat nichts mit Optimismus, mit Selbstkontrolle oder Selbstwirksamkeitswahrnehmung zu tun. Als Christen glauben wir, dass unsere Erlösung vollständig außerhalb unserer eigenen Kontrolle liegt. Wir können nichts dazu tun, außer es annehmen. Unsere Erlösung liegt darin, dass Jesus unsere Erlösung in Tod und Auferstehung bewirkt hat. Nicht in unserem guten Handeln, nach dem Motto, wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich es noch, sondern wir glauben darauf, dass Jesus das bewirkt hat. Wir können unsere Erlösung nicht durch eigene Anstrengung beeinflussen. Und gleichzeitig soll aber unsere Hoffnung unsere Motivation prägen und nicht in untätiges Warten münden. Und in dieser Predigtreihe, die wir betrachten, wollen wir genau schauen, wie sieht Hoffnung der Christen aus, wie bewirkt das Leben der Menschen damals, wie bewirkt das unser Leben heute. Petrus schreibt einen Brief an Menschen, die in schwierigen Lebensumständen sind. Und Petrus möchte diese Menschen in ihrer schwierigen Lebenssituation an die Hoffnung in Jesus erinnern. Und genau dieser Brief, der erste Brief des Petrus, soll uns als Grundlage für unseren Blick auf die Hoffnung dienen. Und ich möchte gemeinsam mit euch lesen. Ich habe den Text der neuen Genfer Übersetzung mitgebracht. Ich hoffe, ich kriege das auch zum richtigen Zeitpunkt hin, dass ich immer umblättere. Die neue Genfer Übersetzung. Der erste Brief des Petrus, Kapitel 1, ab Vers 1. Ich lese bis Vers 12. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird, Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warten, als auch die darauffolgende Herrlichkeit, und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Soweit der Text aus dem Petrusbrief. Ihr merkt schon, wenn man sich da ein bisschen mit befasst, da ist Text für eine ganze Predigtreihe drin. Ich möchte ein paar Gedanken auch einsehen, und wir werden, da wir uns in einer Predigtreihe befassen, natürlich nicht schon alles gleich im Vorfeld in die erste Predigt packen, sondern ich will ja auch noch ein bisschen Luft lassen für meine Nachfolger. Der Autor des Briefes ist Petrus, und das ist genau der Petrus, der als Jünger Jesu leibhaftig, der Jesus leibhaftig gesehen hat und mit ihm gelebt hat. Er benennt die Adressaten, und das sind Menschen aus den Provinzen, die heute in der heutigen Türkei zuzuordnen sind. Und er schreibt seinen Brief an Christen, denen die Schriften des Alten Testamentes geläufig sind. Das muss man immer voraussetzen, und das werden wir auch in den nachfolgenden Predigten sehen. Diejenigen, an die sich dieser Brief richtet, von denen geht Petrus aus, dass die genau wissen, was im Alten Testament geschrieben steht. Paulus schreibt über Petrus in einem seiner Briefe, dass Gott Petrus befähigt hat, christlicher Botschaft für die Menschen jüdischer Herkunft zu sein. Wir wissen, Petrus hat sich an die sogenannten Heiden, also an die Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk gekommen sind, gewandt. Und Petrus hatte gesagt, ich kümmere mich um die Menschen, die aus dem jüdischen Glauben heraus Christen geworden sind. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie Petrus Menschen lehrt, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen sind. Und er bezog sich dabei in einer meisterhaften Darlegung der alttestamentlichen Schriften gerade auch auf die Erzväter und die Propheten. Und Petrus setzt sich in seinen Briefen nicht so sehr mit theologischen Randüberzeugungen auseinander, wie Paulus das tut. Also dass er immer genau abgrenzt, so kann man glauben, sondern setzt diesen Glauben voraus. Petrus setzt diesen Glauben in seinen Briefen voraus. Und er möchte die Gläubigen aus ihrem Glauben heraus stärken und trösten. Und er schreibt das auch aus eigener Erfahrung heraus. Wenn wir in den Evangelien gucken, lesen wir, wie Petrus reagiert hat, was er gesagt hat, wie er reagiert hat. Er wurde zuerst von seinem Bruder Andreas zu Jesus geführt mit dem Jubelruf: Wir haben den Messias gefunden. Petrus sagt zu Jesus selbst: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was haben wir jetzt davon? Also der Gedanke, er hat ihn gesehen, er hat um Jesu willen seine ganze Existenz, sein Haus, sein Fischerboot, seine Familie verlassen. Von Petrus kommt das Bekenntnis: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt über Petrus, sagt ihm direkt ins Gesicht: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Petrus muss selbst die bittere Enttäuschung bei Jesu Gefangennahme und seinem Tod erfahren. Das hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Und diese Enttäuschung über die Gefangennahme führt bei ihm auch selber zu der Furcht vor Verfolgung, die dann eben auch dazu führt, dass Petrus selbst verleugnet und sagt: Ich kenne ihn gar nicht, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Mit dem habe ich nichts zu tun. Und Jesus sagt zu Petrus: Weide meine Schafe. Und das sagt er nach seiner Auferstehung im Blick auf die christliche Gemeinde. Und dieser Brief, den können wir in vielen dieser Dinge, das werden wir wiedererkennen, als eine Weitergabe des Staffelstabes sehen. Petrus schreibt selber später: Weidet die Herde Gottes. Das macht, sagt er nun an die Ältesten. Aber im Grunde ist das genau das, was er selber erlebt hat mit der Gegenwart des Herrn und wie er Trost gefunden hat. Das gibt er in diesem Brief weiter. Petrus benennt die Christen als Menschen in der Zerstreuung. Wenn man ein Wort Zerstreuung eingibt, dann findet man alles Mögliche. Aber da gibt es die zeitliche Zerstreuung, die Unterhaltung, da gibt es die Zerstreuung, wenn man irgendwo Samen streut. Die Zerstreuung, die hier gemeint ist, ist natürlich was anderes, die sogenannte Diaspora. Das bezieht sich im Prinzip auf Sozialgemeinschaften, die in der Fremde, also fern von zu Hause, verstreut sind, nachdem sie ihre traditionelle Heimat verlassen haben. Und in der Zerstreuung hat man kein Zuhause. Und das ist auch ganz wichtig zu sehen, dass Petrus in diesem Brief keinen Aufruf setzt: Werdet heimisch, integriert euch, sondern er ruft vielmehr zu: Hofft auf den Herrn. Wichtig ist auch zu sehen, diese Grundvoraussetzung, die Petrus hat: Dem Herrn sind alle Mächte unterworfen. Und Zerstreuung ist kein Missgeschick im Plan Gottes, sondern vielmehr beruft sich Petrus auch darauf, dass er gerade sagt: Gott hat einen Plan. Es sind Auserwählte. Und über seine Auserwählte wird niemand behaupten können, dass Gott jeweils etwas sagt, irgendwie: Oh Mist, da habe ich nicht aufgepasst, wie konnte mir das passieren? Gott ist der Herr der Geschichte. Und das sagt er auch den Adressaten: Gott ist euer Herr, Gott ist der Herr eures Schicksals. Wie sieht nun die Hoffnung aus, die er hier betont? Und wie sieht das aus, was wir in der Hoffnung leben können? Unsere lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das stellt er dem Ganzen voraus, und das habe ich schon gesagt: Unsere Hoffnung liegt nicht in unserem eigenen Handeln begründet, dass wir uns mächtig anstrengen, jetzt reiß dich mal zusammen und erreich dein Ziel, sondern unsere Hoffnung liegt darin, dass jemand anders für uns unser Ziel erreicht hat. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Unsere Hoffnung, wie gesagt, ist in der Auferstehung Jesu Christi begründet. Und hier wird auch deutlich, er spricht von einer sicheren Hoffnung. Viel mehr als eine vage Hoffnung, dass man sagt: Ach, wenn ich mich anstrenge, könnte ich es wohl vielleicht schaffen. Sondern diese sichere Hoffnung ist schon fast wie etwas, wie eine Gewissheit. Auch das ist etwas, was wir so in der Psycholiteratur über Hoffnung nicht finden. Da wird viel mehr von vagen Erwartungen gesprochen. Das, was Petrus meint mit seiner Hoffnung, ist eigentlich vielmehr fast eine Gewissheit. Petrus selbst hatte nach dem Tod Jesu bis zum Ostermorgen eigentlich auch alle Hoffnung verloren. Er hatte gehofft auf den Messias und da hat ihm auch kein "jetzt reiß dich aber mal zusammen" geholfen. Und dann hat er die Auferstehung, den auferstandenen Jesus selbst gesehen und die Himmelfahrt von Jesus miterlebt. Und insofern hat die Auferstehung von Jesus Petrus lebensverändernde Hoffnung gebracht. Er hat selber gewusst, er war ganz am Boden und er hat den Auferstandenen gesehen. Er hat den Jesus gesehen, als er gelebt hat. Er hat gesehen, wie er gestorben ist. Er hat den Auferstandenen gesehen. Und auch diesem Grund er ist so überzeugt, kann man auch verstehen, dass er nachher sagt, ihr habt ihn nicht gesehen und trotzdem habt ihr ihn lieb, dass er das betont. Und Paulus, der den Tod Jesu und die Auferstehung nicht in vergleichbarer Form miterlebt hat, schreibt an die Christen unter Korinth: Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Also, weil Christus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und dieses Thema war schon letzten Sonntag in der Osterpredigt ausgiebig bei uns behandelt worden. Aber es ist immer wieder gut, daran erinnert zu werden. Und wir alle benötigen ganz dringend den Blick auf den auferstandenen Jesus, den wir lieben, obgleich wir ihn nicht sehen. Ich möchte kurze Zeit geben, darüber nachzudenken, Gott in stillen Gebeten das zum Ausdruck bringen, was euch bewegt, bevor ich in meiner Predigt weitermache. Unsere lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi und in einer überwältigenden Qualität. Und das betont Petrus in seinem Brief ganz besonders. Wiedergeboren, es ist ein neues Leben. Es ist nicht ein neues Leben, das es vorher so nicht gab. Keine bloße Renovierung alter Gemäuer, sondern ein Neubau, der vorher nicht stand. Also nicht nur einfach Tapete über marode Wände geklebt. Und er bezeichnet das hier, das ist vielleicht euch geläufiger, aus dem Begriff, aus der Luther-Übersetzung, ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe. Wenn man das liest, das erstmal denkt man, das ist doch jedes Mal das Gleiche. Aber ich möchte euch das vorstellen, stellt euch mal einen schönen, wunderschönen Apfel vor. Gerade ein Apfel im Hinblick darauf, die erste Versuche im Paradies, aber ein Apfel, der wunderschön anzusehen ist. Rot, fruchtig, fleischig, also man mag eine Lust für die Augen, dass man reinbeißt. Keine Flecken dran, also von außen wunderschön, unbefleckt. Und selbst wenn man reinbeißt oder wenn man ihn aufschneidet und reinbeißt, der ist nicht von innen braun oder verwelkt, nicht unverwelklich, wie man sagen kann. Ihr habt das vielleicht auch schon mal erlebt, dass man so einen Apfel hat, der von außen wunderschön aussieht und man beißt rein und irgendwie schmeckt er eher nach Waldboden. Und man merkt, das ganze Kerngehäuse ist schon braun geworden. Genau so ist unser Erbe nicht. Und der Unterschied zum Apfel ist, wir beißen rein und er ist weg. Ja? Wir wissen das auch, wenn man einen Apfel aufschneidet, wenn man ihn lange liegen lässt, er wird schön braun, dann ist er nicht mehr schön anzusehen. Und das sind die unterschiedlichen Beispiele, wie man sich vorstellen kann, das, was Gott uns anbietet als Erbe, ist von ganz anderer Art und Weise. Von außen schön anzusehen, von innen nicht faul, und es verzehrt sich nicht, wenn wir es genießen können. Wir werden uns freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude darüber. Und Petrus sagt, wir werden die volle Rettung und die endgültige Rettung bekommen. Wir werden es vollständig sehen. Nach dieser Seligkeit, nach dieser Rettung haben gesucht und geforscht die Propheten. Schon seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden, muss man sagen, haben die sich danach gesehnt, was hat Gott für uns vorbereitet? Und das ist so großartig, dass er sagt, was auch die Engel begehren zu schauen. Die Engel haben keinen Anteil an der Erlösung. Ja? Das sagt jedenfalls die Bibel. Da sagt die Bibel nichts drüber raus. Wir können einfach sagen, das ist so großartig, größer als das, was die Engel haben. Die begeistert das auch. So großartig ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte euch noch einen anderen Blick auf diese Hoffnung, auf die Ewigkeit geben, und zwar aus der Offenbarung des Johannes ab Kapitel 7. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbare große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor den Thron nieder und beteten Gott an. Und dann weiter ab Vers 15. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Das ist ein Beispiel, wie großartig das ist, was für uns bereitet ist. Wir haben selber gesungen, staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Wir alle benötigen ganz dringend diesen Blick auf den auferstandenen Jesus, den wir lieben, obgleich wir ihn nicht sehen. Und wenn du dich nach diesem großartigen Erbe sehnst, das Gott jedem von uns schenken möchte, kannst du Jesus jederzeit im Gebet darum bitten. Auch jetzt möchte ich wieder eine kurze Zeit der Stille anbieten, dass wir Gott Danke sagen können für das, was er für uns vorbereitet hat. Der dritte Punkt, unsere lebendige Hoffnung bewährt sich im Leben. Das ist das, was Petrus ausdrücken möchte. Er schreibt, die Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und das ist natürlich der Punkt, von dem wir sagen, keiner wünscht sich das, keiner sehnt sich danach. Nach Leid und nach Schmerzen. Aber dennoch sage ich, ich sehne mich danach, dass mein Glaube fest wird und dass ich Gott in jeder Situation ganz fest vertrauen kann. Petrus stellt das Evangelium als Heilsbotschaft für die Ewigkeit dar. Das Evangelium, die frohe Botschaft, bedeutet nicht, dass ein Leben mit Jesus völlig sorgenfrei wird. Und Jesus selber hat vorhergesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Johannes Evangelium Kapitel 15. Und Petrus sagt auch nicht, ihr macht was falsch in eurem Leben, wenn ihr verfolgt werdet, wenn ihr leidet. Sondern das ist das, was Jesus auch gemacht hat. In der Zeitung habe ich kürzlich einen Artikel gelesen über den Umgang mit schwierigen Situationen, das von einer Pastorin geschrieben wurde. Und sie hat zum Ausdruck gebracht, jeder Mensch kommt früher oder später mit deprimierenden Situationen im Leben aus, wird damit konfrontiert und muss lernen, damit umzugehen. Und Christen sind davon nicht ausgenommen. Für die Mehrheit der Christen in der gesamten Welt gilt eigentlich noch viel mehr ein ganz anderer bedrückender Zustand, das über das hinausgeht, was wir in Deutschland erleben. Die Organisation Open Doors informiert auf ihrer Webseite, über 700 Millionen Christen leben in den 50 Ländern, die auf dem von Open Doors erstellten Weltverfolgungsindex aufgeführt sind. Und mehr als 200 Millionen leiden von ihnen unter einem hohen Maß an Verfolgung. Damit sind Christen die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft. Nutzen Sie Ihre Freiheit und informieren Sie sich über die verfolgte Kirche weltweit. Lesen Sie Berichte von Christen, die täglich einen hohen Preis für ihren Glauben an Jesus zahlen und dennoch standhaft bleiben. Und auf dieser Webseite finden wir viele Videos mit Interviews von Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und eins davon möchte ich euch zeigen. Das ist ein junger Mann namens Mojtaba, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus dem Iran. Und er wird auch unterschrieben als Zeuge der Hoffnung. Und ich hoffe, es spricht euch an, wie es mich angesprochen hat. Danke, dass ihr die Zeit mitgenommen habt und sitzen geblieben seid. Mich hat das sehr bewegt, zu sehen, wie Menschen für ihren Glauben einstehen und wie Gott sie auch in schwierigen Zeiten gebrauchen kann. Und mich hat es so bewegt, dass ich von mir aus sagen kann, ja, das will ich auch. Ich will an Gott festhalten und ich will auch sein Zeuge sein, selbst in solchen Situationen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Sehnen tue ich mich nicht nach Gefängnis. Aber was ich weiß davon ist, so wie Open Doors das gesagt hat, wir haben hier Freiheit und wir haben die Gelegenheit zu beten für diese Menschen, was wir auch im Anschluss an die Predigt tun wollen. Wir haben auch Menschen unter uns, die aus Gründen ihres Glaubens nach Deutschland gekommen sind. Und auch die, auf die können wir zugehen und fragen, was hast du mit Jesus erlebt? Damit wir für sie beten können und auch gemeinsam mit ihnen Gott loben können. Psalm 73 heißt es, wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nichts, habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte spinnen und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn, alle deine Taten will ich weitererzählen. Wir haben gesungen, du mein Gott bist größer, höher, weiter als der Himmel und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halte ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Martin Luther wird der Satz zugeschrieben in den Worten, ich hoffe auf den Herrn, ist die Summe der ganzen christlichen Lehre enthalten, welche nicht im Augenschein, sondern im Hoffen beruht. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Psalm 62. Wir benötigen ganz dringend den Blick auf den auferstandenen Jesus, den wir lieben, obgleich wir ihn nicht sehen. Ich sehne mich danach, dass in deinem Leben die Hoffnung nicht stirbt, sondern dass das neue Leben, das Gott schenkt, dich in die Ewigkeit führt und dein Leben schon heute verändert. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, das Leben lässt uns manchmal ratlos zurück. Und auch wenn wir das Leid anderer Geschwister sehen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, würden wir gerne eine Erklärung finden. Aber wir wissen, dass in deinem Plan nichts einfach passiert oder entgleitet und wir vertrauen auf dich. Und wir vertrauen auf die Menschen, wir vertrauen darauf, dass du die Menschen, die dich lieben, obwohl sie dich nicht gesehen haben und dir gehorsam sind, dass du sie nicht im Stich lässt, dass du sie begleitest, ihnen Mut und Kraft gibst, ihre Hoffnung stärkst, so wie Petrus das in seinem Brief an die Christen in den Provinzen machen wollte. Stärke auch uns in unserem Glauben an dich. Stärke unsere Hoffnung auf dich und hilf uns, dass wir unser Leben, unser Handeln aus dieser Hoffnung gestalten können, dir zur Ehre und zum Wohle der Menschen um uns herum. Amen.